Ja, ich möchte noch auf was hinweisen, was so ab jetzt so in diesem Monat noch beginnt und dann aber so seine Fortsetzung findet, auch noch in den nächsten Monaten. Wir wollen einen Lebenskurs durchführen, der heißt My Life, also mein Leben. Und das ist so ein Lebens- und Glaubenskurs. Dabei geht es darum, so das eigene Leben neu zu erforschen, sich selber mal auf die Spur zu kommen, weil das gar nicht so einfach. Man denkt doch, ich kenne doch mein Leben, oder? Ich meine, ich war ja immer dabei, ne? Ich stecke doch in meiner Haut, ich muss es doch wissen, aber wir wissen, so einfach ist das gar nicht. Was hat mich in der Vergangenheit geprägt? Schöne und schlechte Dinge. Welchen Weg möchte ich in der Zukunft einschlagen? So. Und dann die große Frage, sag mal, welche Rolle spielt dabei eigentlich Gott? Welche hat er in der Vergangenheit gespielt? Vielleicht ohne, dass es mir bewusst war. Aber ich nehme mal die These, dass Gott uns geschaffen hat. Na dann, also wenn das stimmen sollte, dann bin ich davon überzeugt, dass er in unserem Leben Spuren hinterlassen hat als unser Schöpfer. Vielleicht ist es uns gar nicht bewusst, aber ich glaube, es ist sehr wertvoll, das mal zu entdecken. Wo war er, als es mir schlecht ging? So, diese Fragen. Und was hat er in der Zukunft mit mir vor? Und darum geht es, das kann man nicht an einem Abend abhandeln, oder? Deswegen haben wir gleich 6 Termine. Das geht am 17. Februar los, geht bis zum 11. Mai. Wir haben noch einen kurzen Clip mitgebracht, der euch das so ein bisschen nochmal vor Augen führt, damit ihr noch ein bisschen mehr reinkommt. Und vielen Dank.
Hallo, schön, dass Sie sich für den MyLife-Workshop interessieren. In den nächsten 2,5 Minuten werde ich Ihnen die erste Einheit präsentieren. Als junger Mensch besuchte Apple-Gründer Steve Jobs einen Kurs über Kalligraphie. Jobs war hingerissen von der Welt der Serifen und Schönheit der Schriftarten. Dieses Erlebnis nahm Einfluss auf die Gestaltung aller späteren Produkte von Apple. Ein simpler Kalligraphiekurs beeinflusst einen Menschen und das Design von Gegenständen, die wir heute alle kennen? Wir alle sind geprägt worden. Was wir heute sind, sind wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Viele waren gut. Sie bedeuten uns viel. Aber nicht nur gute Menschen und Gegebenheiten haben uns geprägt. Zu unserer Lebensbiografie gehört leider auch das Negative, das uns Schmerz und Unbehagen zugefügt hat. Schönes und Schmerzhaftes. Beides hat uns geprägt. Bringen wir mal etwas Ordnung da rein. Die My Life Map ist unsere Grundlage für den gesamten Kurs. Sie zeigt 2 Bereiche, das Schöne, grün, und das weniger Schöne, rot. Wir ordnen unsere Erlebnisse gemäß der zeitlichen Abfolge ein und bewerten die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Es gibt eine weitere Dimension unserer Prägung. Gott will mich prägen, mit seiner Aufmerksamkeit. In Psalm 139 steht, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Am Ende jeder Einheit gibt es eine einfache Hausaufgabe. Nach der ersten Einheit ersetzt jeder Teilnehmer seine Post-its mit einem Punkt und einer kurzen Beschreibung dessen, woran ihn dieser Punkt erinnert. Ein Lebensdiagramm entsteht. Aus unseren prägenden Erfahrungen haben sich Werte ergeben, die wir seither beherzigen. Wir werden uns bewusst, welche es sind und warum wir an sie glauben. Der MyLife-Workshop. Ein Lebenskurs. Eine Reise zu mir. Eine Reise Gottes zu mir. Eine neue, atemberaubende Perspektive. Besuchen Sie uns unter www.myliveworkshop.org.
Okay, prima. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, reinzukommen. Ja, und wir werden das miteinander entdecken. Ich habe den Kurs auch noch nie gemacht. Für mich ist auch das erste Mal. Und ich freue mich selber auch schon da drauf. My Life, mein Leben, ja, mein Leben, das bringt viele Fragen mit sich. Das ist so. Also wenn ich nicht oberflächlich lebe, Hauptsache Augen zu und durch, sondern wenn mir mein Leben etwas wert ist, dann bringt das auch Fragen mit sich. Echte Fragen. auf die ich auch eine Antwort haben möchte. Weil ich möchte nicht nur irgendwie dem Wind und dem Wellenschlag ausgeliefert sein, sondern ich möchte, und ich glaube, das möchte jeder Mensch, dass das Leben wirklich gelingt. Mit allen Höhen und Tiefen. Aber in der Bilanz, so unterm Strich, soll es gelingen. Ich habe so einen Spruch gelesen und ein bisschen noch verändert, also der kommt jetzt hier von Lutz Heitmann. Wenn ich aufhöre, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen, dann bin ich tot. Also ich glaube, wenn ich da aufhöre, Fragen und Antworten zu stellen, dann bin ich tot. Weil dann habe ich an nichts mehr Interesse. Dann denke ich, ich weiß alles, kenne alles, habe die Weisheit für mich gepachtet. Eigentlich bin ich vollendet. Na, kann ich auch abtreten. So, ne? Also so, und man muss ja sagen, das ist ja gar nicht so einfach, auch interessiert am Leben zu bleiben, bei all den Fragen, die da sind. Warum ist das nicht einfach? Weil wir neigen komischerweise dazu, wir wollen gerne auch immer wieder irgendwie oberflächlich leben. Wir wollen uns mit diesen unangenehmen Dingen gar nicht befassen. Was weiß denn, was dabei rauskommt, wenn ich mich mal mit meiner Biografie und meiner Kindheit auseinandersetze? Geschweige denn, was kann ich da noch ändern? Außer den Scherbenhaufen vielleicht da nochmal anzugucken oder so. Ne? Also ich glaube, es gibt so ein paar Tendenzen, die uns immer wieder dazu treiben, irgendwie all diese Dinge so unter der Decke halten zu wollen. Nur es bringt Oberflächlichkeit mit sich und nachher auch irgendwie so bei allem Leben tot. Kein Interesse mehr. So, ne? My life, mein Leben, meine Fragen. Wir wollen dieses Thema des Fragens in diesem Gottesdienst mal aufgreifen und mal ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Gott hat selbst ganz viele Fragen gestellt in der Bibel. Das fängt ja auf den ersten Seiten schon an, ne? Hat Gott kaum den Menschen geschaffen, muss halt schon den Mann fragen, Adam, wo bist du? Schon die erste Frage. Eine wichtige Frage, weil Adam war gerade in der Krise. Schämte sich unendlich, weil er genau wusste, er hat etwas Falsches getan, hochnotpeinlich, und er versucht sich zu verstecken, vor Gott und den Menschen, so dem Leben aus dem Weg zu gehen, so in Deckung zu gehen. So, ne? Und Gott lässt das nicht so einfach, lässt ihn da nicht so einfach aus der Rolle raus, weil Gott möchte das Leben, und deswegen geht Gott ihm nach und fragt ihn, Adam, wo bist du? Okay, wesentliche Frage. Wir können so viele Fragen in der Bibel erleben. Welche fällt mir noch mal gerade ein? Oh, Maria, also die Mutter von Jesus. Da wird sie schwanger und sie weiß ganz genau, sie hat noch mit keinem Mann geschlafen und die hat im Biounterricht gut aufgepasst. Und mit den Blümchen und Bienchen, das wusste die auch. Jetzt wird sie schwanger und jetzt sagt sie, hat sie eine Begegnung mit Gott und kommt mit ihm ins Gespräch und Gott offenbart ihr das und so. Und dann sagt sie, hey, wie soll das geschehen, wo ich, Luther sagt, noch von keinem Manne weiß. Natürlich kannte die auch schon Männer, aber hat er eben noch nie mit dem geschlafen. Wie soll das geschehen? War eine clevere Frage. Ne? Sag mal, wie soll ich schwanger werden? Oder schwanger sein? So, ne? Und dann ganz, ich finde das total klasse, Gott erklärt ihr das dann. Und diese wesentliche Lebensfrage ihres Lebens greift Gott dann auf. Und ob er es ihr nun wirklich so erklärt, dass nachher alle ihre Fragen beantwortet sind. Ich meine, jetzt gib mal darauf eine Antwort. Ne? Also seine große Antwort ist, ich werde in der Kraft des Heiligen Geistes über dich kommen und du wirst schwanger werden. Das erkläre jetzt mal so einem Techniker oder so. Gut, Maria war wahrscheinlich kein Techniker, aber doof war die auch nicht. Ne? Das wirft ja durchaus neue Fragen auf, ne? Wieso Heiliger Geist oder so, ne? Und wie soll das denn geschehen dann oder so, ne? Also kannst du mir mal irgendwie das an der Grafik aufschreiben, so mit X- und Y-Chromosomen und den ganzen anderen Krempel, was da so eigentlich zugehört, ne? Also, aber Gott geht drauf ein. Immer wieder, auch in der Bibel, Fragen und Antworten. Und das wollen wir jetzt auch machen. Ihr habt einen Zettel und ihr habt einen Stift. Und ihr dürft jetzt mal eine Frage aufschreiben, nicht mehrere, sondern eine Frage. Wenn euch keine einfällt, ist auch gut, deswegen seid ihr noch nicht gleich tot, ne? Sondern ist ein bisschen ad hoc und so. Aber vielleicht fällt euch eine Frage ein zu euch, eurem Leben, zum Glauben, zu Gott, zum Thema, was weiß ich, Gemeinde, Taufe, keine Ahnung, singen, Hände heben beim Singen, ich weiß nicht. Also irgendeine Frage, wo ihr gleich denkt, Mensch, das fände ich mal für mich spannend, dem so auf den Grund zu gehen und dem nachzugehen so, und vielleicht auch eine Antwort zu finden. So, ich lasse euch da mal mit, ihr könnt mal ein bisschen überlegen, ich erzähle ein bisschen weiter. Weil ich hatte neulich eine Frage, ich mache euch mal ein persönliches Beispiel. Und zwar hat mich schwer beschäftigt, ob ich in einer leitenden Funktion bereit bin, junge Leute für meinen Beruf zu begeistern oder nicht. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass alle meine Kinder so in der Berufsfindungsphase gerade sind von meinem Alter. Ihr könnt abschätzen, wie alt ich bin. Ne? Ich werde also keine Dreijährigen mehr zu Hause haben. So, ne? Im Normalfall, es gibt auch heute Unterschiede. Ausnahme. Bei uns also sind alle so zwischen 17 und 23. So. Also alle so in Berufsfindung. Und von daher hat mich das vielleicht nochmal mehr angetriggert, jetzt gerade so in dieser Zeit. Und ich hab mir überlegt, wenn ich ein begabt, wirklich einen hochbegabten jungen Menschen hätte, der wirklich leitungsbegabt wäre, der wirklich in dieser Welt etwas bewegen möchte, nicht nur rumbummeln, sondern wirklich sagt, ich möchte wirklich was auf die Kette kriegen hier, der natürlich gläubig ist und Jesus liebt, das in meinem Fall als Pastor wäre das eine Grundvoraussetzung, ne? Das ist auch klar. So, also würde ich dem raten, jung oder mehr, werde Pastor. Es ist die beste Sache der Welt und wir brauchen die besten Leute dieser Welt. Oder würde ich ihm raten, du bist hochbegabt, du bist leitungsbegabt, geh in die Wirtschaft. Vielleicht verstehst du ein bisschen die Frage, ne, wenn du dann so vier eigene Kinder hast, so, die da in dem Beruf, in diesem Spektrum da unterwegs sind, so, würde ich denen das sagen oder würde ich sagen, wisst ihr was, es gibt Gelegenheiten, da kriegst du mehr gesellschaftliche Anerkennung als Pastor. Don't do it. Du kannst auch an einer anderen Stelle das Mehrfache verdienen, wenn du so hochbegabt bist. Don't do it. So, ne? Also, versteht er mich so ein bisschen? Okay, gut. Das war also meine Frage. Meine Frage war, sage ich mal, Lutz, wärst du bereit, junge Leute, die so sind, also Leitungsbegabung ist da ganz wichtig, was bewegen wollen, für einen Pastorenberuf gewinnen zu wollen? Das war eine echte Frage. Die war nicht nur einen Tag lang, die war wochenlang da. Und das habe ich auch kommuniziert mit Menschen, die mir nahestanden, dachte, Mensch, ich bin da in der Frage, ich komme da nicht weiter. Irgendwie ist ja auch blöd, wenn du selber in dem Beruf drin bist, ne? Da ergeben sich ein paar andere Fragen noch raus, oder? Ist das überhaupt richtig, was du machst und hast du da richtig den Weg? Aber für mich war das relativ schnell klar, das habe ich gemerkt, ich bin so froh und dankbar. Und dann habe ich mit einem Freund nur per Mail mal gerade so ein bisschen das so mitgegeben, so zack, aus meiner alten Gemeinde in Lübeck. Und dann kriegt er eine kurze Mail zurück, ganz kurz, mit der Frage, ich habe ihm eine Frage gestellt, er hat mir wieder eine Frage gestellt. Und zwar war das, wovor würdest du gerne, also was hindert dich? Zweite Frage war, wovor würdest du denn gerne diese jungen Leute bewahren wollen? Ganz ehrlich, ich habe ihm eine Frage gestellt, er hat mir wieder eine Frage gestellt. Merkt ihr, wie wichtig Fragen sind? Und darüber zu reden, zu kommunizieren? Und die Antwort hat er mir nicht gegeben, sondern aber Gott hat mir in der letzten Zeit eine Antwort gegeben und mir da geholfen und mich da zurechtgebracht und mir eine Ausrichtung gegeben. Und ich möchte mich in diesem Jahr nochmal richtig investieren, wirklich die High Potentials anzusprechen und sagen, Leute, es ist die beste Sache, wir brauchen die besten Leute. Mal gucken, was daraus wird. So, ne? Unbedingt. Wir wollen uns irgendwann teilen als Gemeinde, da brauchen wir super Leute. Wir wollen nicht irgendwie, ne? Wir wollen tolle Leute haben, mit denen wir eine tolle Sache machen. Also das war so mein Frage und Antwort-Ding. Seid ihr schon ein bisschen weiter? Okay, ja, also ich schreibe. Ne? Ich mach noch ein bisschen und dann sammeln wir mal die Fragen ein und dann gucken wir mal drauf. Ich habe noch einen Spruch gelesen, der wäre mir noch ganz wichtig. Steht nicht in der Bibel, aber ich fand ihn sehr gut. Auf die wichtigsten Fragen gibt es nur eine eigene Antwort. Auf die wichtigsten Fragen gibt es nur eine eigene Antwort. Das fand ich sehr richtig, hätte in der Bibel drin stehen können, nach meiner Meinung. Ist von einer Frau, Else Panek, die ist 2010, eine deutsche Lyrikerin, 2010 verstorben. Was ich damit meine ist, wir reden gleich auch über Fragen. Und ich werde mir ein paar raussuchen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr gleich einen Zettel abgeben und ich suche mal welche raus, dann beantworten wir die mal. Versuche die mal zu beantworten, vielleicht gebe ich auch, weiß ich die Antwort nicht, gebe ich die an euch weiter. Wir versuchen mal auch ein paar Antworten zu finden, aber uns ist vollkommen klar, wir müssen immer eine eigene Antwort finden, oder? Das kann dazu beitragen, dass wir, hätte ich meinen Freund nicht gefragt oder gesagt, du, ich habe gerade das Problem, hätte er mir nicht seine Frage wiedergeben können. Und seine Frage hat mir wieder geholfen. Also gerade wir Männer, ne? Wir denken, ich habe ein Problem, was machen wir? Was ist der Normalfall? Also ist so, der Normalfall, Männer haben eine Fragestellung, ein Problem. Das erste ist natürlich, sie reden mit ihrer Frau darüber. Fragen Sie um Rat. Schön wär's. Ja? Kommt auch irgendwann, wenn man das ein bisschen gelernt hat. Normalfall ist, der Mann hat eine Frage, zieht sich zurück in seine Höhle. Mit der Frage. Und signalisiert, komm bitte erst rein, klopf erst an, wenn ich die Lösung habe. Dann darfst du reinkommen. Ne? Alles andere wird irgendwie als Störung empfunden und so weiter und so fort. Möchtest du einem Mann etwas Gutes tun? Ganz einfach. Also es gibt ja, wenn du mit einem Mann schnell in Kontakt kommen möchtest, du möchtest ihm Wertschätzung gegenüber ausdrücken, dann gehst du zu einem Mann und sagst, sag mal, könntest du mir mal einen Rat geben? Zack, da sind Männer sofort dabei. Das finden sie total klasse. Ne? Also wenn sie ein Problem haben, dann lieber lass mich in Ruhe. Ne? Aber wenn du das Herz eines Mannes in Wertschätzung, dann gehst du zu ihm und sagst, sag mal, ich bräuchte mal einen Rat von dir. Trifft vielleicht nur auf mich zu. Also, wenn du mir was Gutes tun willst, kommst du mir und sagst, Lutz, ich hätte mal einen Rat von dir, fühle mich gleich großartig. Ja. Okay, also das wäre mir noch ganz wichtig. Wir werden das ein bisschen sammeln. Ich werde nur ein paar durchgucken und gucken wir welche raus. Und wir werden versuchen, die mal gerade so stellvertretend zu beantworten. Also schreibt nicht euren Namen drauf. Ne? Das müsst ihr nicht. Und das ist nur ein Ansatz hier. Aber dass wir so ein bisschen mal in die Thematik reinkommen. Ich habe mir so ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Ich habe mir zum Beispiel 2 Bibelübersetzungen mitgebracht. Ich finde, ich bin auch nicht so super fit in Bibelverse merken. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Alle diejenigen, die den biblischen Unterricht, ist sowas wie Konfirmation, bei mir besuchen, lieben mich deshalb. Weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe, gebe ich keine Hausaufgaben auf. Die finden mich total klasse. So, ne? Weil auswendig lernen, ich bin da total schlecht drin und ich finde, ein Lehrer muss das mal mindestens leisten, was er von den Schülern erwartet. Ne? Mindestens leisten. Und ich bin total schlecht, ich will mir das Leben nicht schwer machen und von daher müssen die bei mir kaum was lernen und ist okay, oder? Ist okay? Ja, guck mal hier, da hinten gehen die Daumen hoch. Ah, super, wir verstehen uns. Gut, also von daher, aber ich habe mir trotzdem mal so 2 Bibelübersetzungen mitgebracht, immer eine neue und eine alte, weil Bibel ist mir schon insgesamt sehr wichtig. Hier ist eine Konkordanz, da kann man Bibelstellen finden, ganz einfach. Ihr sagt mir irgendein Thema, sag mal ein Thema. Schnee. Pass mal auf, es ist ein Versuch wert. Mal gucken. Also ich würde auch erstmal sagen, Fangfrage, ja, aber man kann ja nie wissen, ja, also kommt hier nicht drin vor, obwohl das Thema, das Wort Schnee kommt in der Bibel drin vor. Das ist dann, also wer so elektronisch da unterwegs ist, man kann auch so eine elektronische Bibel haben mit Suchverzeichnissen, ich kann das nicht, weil ich mit diesen elektronischen Dingen mein Problem habe, ne. Aber das Wort Schnee kommt in der Bibel drin vor, das weiß ich. Ja? Und wenn eure Sünde so blutrot wäre wie Scharlach, so soll sie doch so weiß werden wie Schnee. Also aus dem Kopf irgendwie Jesaja müsste das sein. Vermute ich mal. Also, aber ich habe mir so ein bisschen was mitgebracht und da gibt es so ein Lexikon zur Bibel, jetzt müsste man da mal unter Schnee nachgucken. Das sind so Artikel dann und das sind so meine Hilfsmittel. Und dann habe ich noch ein Hilfsmittel mitgebracht, eine kleine Sanduhr, damit das nicht zu lange ausartet. Die hat so 3,5 Minuten oder so. Ich gucke mir die Frage an und dann drehen wir die um und 3,5 Minuten haben wir Zeit zum Beantworten. Okay, habt ihr verstanden? Gut, sammelt mal, vielleicht kann der Thomas mal rumgehen und der Heinrich mal so ein paar Karten einsammeln, wenn ihr denn bereit seid. Macht mal mit, weil ansonsten funktioniert das ganz schlecht. Haltet sie hoch, winkt dem Heinrich oder dem Thomas da freundlich entgegen. Und wir lassen uns mal drauf ein, gucken mal, ob da was da so rauskommt. Ja. Fragen und Antworten. So, während ihr einsammeln, ne? Ein kleiner Witz, auch eine Frage. Okay? Warum können ältere Frauen schlechter einpacken als jüngere? Warum können Ältere, ja, jetzt wird's gefährlich, ne? Ich werde mich total reinreißen, ich weiß es jetzt schon, ich mach's trotzdem, um die Zeit zu überbrücken. Warum können ältere Frauen schlechter einparken als jüngere? Nee. Nein, ihr Gehör lässt nach. Oh. So, jetzt habe ich mich schon mal mit allen verscherzt. Also mit allen Frauen natürlich. Und allen politisch korrekten Männern natürlich auch gleich mit. So, ne, ja, das muss man mal aushalten können. Ja. Ja. Ich habe übrigens keinen guten Witz über Pfarrer gefunden. Sonst hätte ich den auch noch erzählt, aber ihr findet das nochmal. Sagt er mir den und ja, wo wir so ein bisschen reingeritten werden. Noch einer? Auch eine Frage? Was bedeutet Sonnenuntergang auf Finnisch? Was heißt das? Helsinki. Richtig. Guck mal, da kann eine Finnisch, also wenn ihr noch mehr finnische Fragen habt, ja, Helsinki. War gut beantwortet, die Frage. Wieso gibt er mir jetzt die Lehren ab? Ach so, da sind welche. Ah, jetzt muss ich so ein bisschen gucken, auf welcher Seite etwas steht. Okay. So, ich nehme mal hier einfach mal welche raus. Boah, ey, ihr habt so super Fragen. Ich lese mal einfach schon mal vor. Gemeindeteilung und oder Fusion? Ist doch mal eine super Frage, ne? Warum wollen wir eine Gemeinde teilen? Vielleicht können wir auch fusionieren. Super Frage. Stimmt das überein, dass mit deinem Willen mein Wunsch, also stimmt das mit deinem Willen überein? Mein Wunsch nämlich, durch mein Wissen Menschen zu helfen und gesund, Menschen zu helfen, gesund zu werden. Also stimmt dein Wille und mein Wunsch damit überein, durch mein Wissen, dass Menschen dadurch gesund werden. Auch interessant, ne? Also Thema Heilung, Krankheit, Glaube. Warum empfinde ich es manches Mal als Wagnis, dir, Gott, ganz zu vertrauen? Obwohl ich aus Erfahrung weiß, dass du es immer gut machst. Also ich weiß aus Erfahrung, du machst es immer gut. Und warum habe ich trotzdem manchmal Zweifel? Man denkt doch, irgendwann muss es doch weggehen, ne? Warum bleibt das? Super Frage. Warum so viele unterschiedliche Gemeinden, aber derselbe Gott? Auch klasse. Gott, welche Berufung hast du für mich? Wow. Nörgelei, wie gehe ich damit um? Allein diese Vielfalt, merkt ihr das? Das sind alles ganz unterschiedliche Fragen, oder? Und alles total klasse Fragen. Man merkt, da ist eine persönliche Betroffenheit. Ich will das wissen irgendwie, das bewegt mich gerade. Und so, jetzt muss ich, hier ist noch viel mehr. Wieso denke ich so oft an die Royal Ranger? Royal Ranger ist eine Pfadfinderarbeit, also kümmert sich um diese 9-Jährigen bis 12-Jährigen oder 14-Jährigen oder vielleicht schon die 6-Jährigen und machen so Pfadfinderarbeiten auf christliche Basis. Haben wir auch mal eine Gruppe gehabt, die haben wir geschlossen wegen Mitarbeitermangel, aber in anderen Gemeinden gibt es das natürlich noch. Was ist mein Ziel im Leben? Also jetzt bin ich so ein bisschen gerade geplättet, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass so viele, und jetzt noch der ganze Stapel. Wow, so viele super Sachen. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal auf die Royal Ranger ein. Ist jetzt eine ganze Randfrage, aber da steckt etwas hinter. Da steckt doch hinter, warum denke ich, und du vielleicht auch, es gibt Dinge, an die du oft denken musst. Ach so, Entschuldigung. Es gibt Dinge, an die wir oft denken müssen. Die sind in unseren Gedanken drin. Ich denke zum Beispiel, das wisst ihr, woran? Schafe. An Schafe. Ist mein Hobby. Woran denke ich noch oft? Pferde. Denke ich oft dran, ist auch mein Hobby. Ich denke oft ans Bauen. Ich baue gerne. Denke ich oft dran. Woran denke ich noch oft dran? An Marion. Ja, denke ich auch oft dran. Nein. Aber Darling. Ich kann nur dabei verlieren. Das war doch nicht meine Reihenfolge. Ich hätte natürlich gesagt, als erstes denke ich immer an Fleisch, oder? Klar, also denke ich auch oft dran. Ne? Ich bin kein Vegetarier, überzeugt ist so. Ich habe da noch eine kleine Schwäche vielleicht oder so. Also weshalb gibt es Dinge, an die wir oft dran denken müssen, aber andere gar nicht? Warum denkt ihr nicht so oft an Schafe oder an Fleisch? Ihr denkt vielleicht an Gemüse, weil ihr Vegetarier seid oder so. Ne? Findet ihr toll. Ich denke an Mario und ihr denkt an jemand anders. Wie kommt das eigentlich? dass manche Dinge in unseren Gedanken drin sind und andere Dinge sind nicht drin. Ich glaube, die Antwort ist, und da fällt mir auch ein biblisches Beispiel zu ein, es gibt im Alten Testament ein Buch, das heißt Nehemia. Nehemia war ein Mann im Alten Testament, der hatte von Gott einen besonderen Auftrag, nämlich, der war in der Gefangenschaft eigentlich, lebte er weit weg von seiner Heimat, von seiner Heimatzentrale Jerusalem, und er bekommt von Gott den Auftrag, geh nach Jerusalem zurück und bau dort die Stadtmauer wieder auf. Und da heißt es mehrfach, ich glaube 2 oder 3 Mal, ich kann jetzt die Stellen nicht auswendig sagen, aber er macht seinen auf Weg, muss erstmal seinen König, seinen Chef davon überzeugen, dass er jetzt in seine Heimat zurückgehen darf. Dann muss er da diese Ruinen angucken und sagen und sich einen Plan machen, sag mal, wie fange ich ihn jetzt hier an? Er muss Leute gewinnen und so. Und in diesem ganzen Prozess kommt, glaube ich, 2 oder 3 Mal dieser Satz vor. Er macht etwas, so wie Gott es ihm aufs Herz gelegt hatte oder ins Herz gelegt hatte. Da haben wir genau, warum musste hier Nehemia an die Stadtmauer denken und die wieder aufzubauen? Nicht an Royal Ranger. Warum musst du an Royal Ranger denken? Wir sind alle einzigartig geschaffen worden. Vergesst mal den ganzen Käse mit Reinkarnation. Du kommst wieder und wieder und wieder. Nein. Es gibt einen Anfang und ein Ende unseres Lebens. Eine Einmaligkeit. Und jeder von uns hat eine einmalige Einmaligkeit. Und da legt Gott etwas rein. Und er legt uns etwas aufs Herz, was er nicht anderen unbedingt aufs Herz legt, sondern nur dir. Aber das kommt von ihm und dann sind wir dafür verantwortlich. Das ist eine Berufung. Wir hatten auch, das ist eine Berufung. Wenn Gott dich für Royal Ranger, das immer wieder, dann hat er dort eine Berufung für dich. Hat Gott eine Berufung für dich. Ist jetzt nichts Geistliches und trotzdem. Gott hat mir mal gesagt, Lutz, wenn du mal vor mir stehst, Einmaligkeit, es gibt irgendwann ein Gericht, muss ich mich vor Gott verantworten, ist so. So, dann sagt Gott, wird Gott mich fragen, das hat er mir ganz deutlich gemacht, Lutz, ich werde dich nicht nur fragen, was hast du mit deiner Lehrbegabung gemacht, sondern was hast du auch mit deiner Begabung gemacht, mit Pferden umzugehen. Das hat gesessen. Weil ich habe nicht gedacht, dass Gott daran interessiert ist. Ich dachte, Lehren, Gemeinde, das ist wichtig, aber Pferde nicht. Da hat er uns auch eine Begabung gegeben, da haben wir auch eine Verantwortung für. Okay, und deswegen denkt der eine daran, ich weiß nicht, an was du denkst, aber wenn ich an Marion denke, dann hat das, da habe ich das meine Verantwortung. Ne? Das mein Gottesgeschenk an mich und das meine, also denke ich an Marion. Halleluja. So, ne? So, ich bin vor der Zeit fertig. Hilft das ein bisschen? Ja? Also geht diesen Gedanken nach. Prüf sie, sind sie von Gott oder nicht? Und wenn du merkst, ja, es geht nicht gegen Gottes Willen, hat er dann eine Berufung für dich. Und dann geh dem nach, gib dem Raum, kämpf drum. Lass es dir nicht nehmen. Es hat etwas damit zu tun, dass Gott dich so geschaffen hat. Und wenn du das lebst, dann bist du in dem Willen Gottes. Dann hat Gott uns, weil er hat uns so gemacht, dich so gemacht. Und dann wirst du wirklich leben. Du wirst vital werden, im besten Sinne des Wortes. Ich habe immer noch Zeit. Ich wechsle trotzdem mal. Okay. Nörgelei, wie gehe ich damit um? Boah, jetzt frage ich euch. Das ist mir, ich muss immer warten, bis es, ihr könnt euch das schon mal überlegen, läuft noch ein bisschen durch. Ich habe hier ein Handmikro, Nörgelei, wie gehe ich damit um? Überlegt mal, weil ich wüsste jetzt nicht spontan Antwort und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut so, weil es ist nicht so, dass einer immer die Antworten für alle hat, das gibt's gar nicht. Die eigenen Antworten müssen wir sowieso uns selber finden, ne? Das müssen immer unsere Antworten sein. Aber es ist ja nur, um miteinander ins Denken zu kommen und sprechen zu kommen. Ich hätte jetzt keine Antwort drauf. Das ist ja clever von mir, ne? Jetzt habe ich extra die Uhr genommen, die nicht läuft. Ein Scherz. Gut. Okay, Mala, ich komme mal zu dir. Wie gehe ich mit Nörgelei um?
Ja, ich hatte diese Tage mit jemandem im Gespräch. Und der beschwerte sich so über seine christliche Schwiegermutter, die ihn einfach auf den Wecker geht, weil sie sich überhaupt nicht christlich verhält, weil sie um sich wirft und so. Und da kamen wir so zu dem Schluss, dass wir alle Charakterschwächen haben irgendwie. Und Nörgelei sehe ich als Charakterschwäche. Und dass Gott aber damit fertig wird, wenn ich nämlich dieses, was anderen so auf den Wecker geht, immer wieder zu Gott bringe, kann er mich da echt davon echt heilen.
Also ich gehe als Nörgler damit zu Gott oder derjenige, der den Nörgler ertragen muss? Wie meinst du das?
Beides. Ich würde sagen, so. Aber man muss vielleicht dem anderen deutlich machen, dass einem das überhaupt nicht passt, so eine Nörgelei. Das finde ich schon richtig, ehe man mit anderen Leuten darüber spricht. Aber ich denke, ich habe das bei mir selbst auch erlebt, dass Gott mich von denen befreit hat, die mir selbst auf den Wecker gingen und anderen vielleicht auch.
Super. Jetzt, du hast mir so ein bisschen den Schwung gegeben, da nochmal drauf zu antworten. Also ich glaube, das sind Charakterschwächen, vollkommen richtig. Die Sache ist, dass ich meistens um meine Charakterschwächen nicht weiß. Also das ist meine Erfahrung, ich selber merke es nicht. Frag meine Frau, die weiß es, frag meine Kinder, frag meine Kollegen, die wissen das. Aber ich selber nicht. Charakterschwächen sind dummerweise oft mit einem blinden Fleck in meinem Leben gepaart. Das ist der seltenste Fall, dass wir unsere eigenen Charakterschwächen kennen und im Blick, im Fokus haben. Wir denken, das ist normal. Wir denken, da habe ich doch ein Recht zu. Die anderen sind ja auch alle blöd. Also kann ich auch nörgeln. Die anderen sind schuld. Also so denken. Ihr vielleicht anders, aber die meisten Menschen, die ich kennenlerne, die denken so. Die haben dann blinden, wir haben dann blinden Fleck. So, wie gehe ich damit um? Mein Tipp wäre, geh in Gemeinschaft. In verbindliche Gemeinschaft. Wenn ich nur mal ab und zu in die Pommesbude gehe, dann kann ich nicht mit jedem Dritten aus der Pommesbude über meine Nörgelei reden. Das funktioniert nicht. Der wird mich auch nicht darauf ansprechen. Geh in verbindliche Gemeinschaft. Heirate. Hab Kinder. Die werden es dir sagen. Geh in eine Kleingruppe in der Gemeinde. So, also werd irgendwo verbindlich und gib den anderen das Recht, offen mit dir zu reden, dich auf deine Fehler ansprechen zu dürfen. Das ist der nächste Schritt. Also sag ihnen, wenn dir irgendetwas auffällt, dann darfst du es mir sagen. So, jetzt geht's los. Einer sagt mir was, ich sage, kann gar nicht sein. Ich sage es, aber ich denke es. Irgendwann sagt der dritte Mal etwas, dann hab den Mut, zum vierten zu gehen und sagt, sag mal, ich bin schon dreimal darauf angesprochen worden, ich bin immer so nörgelig. Empfindest du das auch so? Dann sagt er, wo du es jetzt gerade sagst. Okay? Das ist das beste Mittel, was es gibt, um den Prozess. Und wenn du einen ganz tollen Menschen triffst, der sagt dann irgendwann, wenn du sagst, ja, und sagst, ach so, der stellt dir dann eine Frage. Nämlich, was denkst du, warum du so nörgelig bist? Jetzt wird's spannend. Warum denkst du, bist du so nörgelig? Das ist eine seelsorgerliche, eine hilfreiche Frage. Ich achte und schätze die Menschen, die bereit sind, dann nachzufragen, warum? Und mit mir jetzt einen Prozess zu gehen, dass ich mir auf die Sprünge komme und merke, tja, wahrscheinlich bin ich so nörgelig, weil bei meinem Papa habe ich nie recht bekommen, bei meiner Mama habe ich auch nie recht bekommen, also bin ich in die Nörgelei reingeraten. Ne? Ich habe nie recht, ich konnte mich nie durchsetzen, also nörgel ich immer rum, räum mal dein Zimmer auf und schon wieder, wie ein Saustall und so, anstatt mal 5 Minuten mit demjenigen ordentlich zu sprechen. Ne? Immer diese Nörgelei. Ne? Fällt mir ein Bibelvers so ein, lieber nur eine Frau, die immer nörgelt, ist schlimmer als ein tropfendes Dach. Sowas. Ne? Ja. Jetzt haben es wieder die Frauen abgekriegt. Tut mir leid. Aber es fiel mir gerade eben ein. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil das in der Bibel drin steht. Deswegen fiel es mir ein. Bin ich aus der Nummer raus. So, ne? Also, so, das ist schlimmer. Und dem wirklich mal auf den Grund zu gehen und dann mit Leuten und dann dran zu arbeiten. Weil wenn wenn wir was unter Verschluss halten, dann gärt das, ja. Jetzt sticht er mal rein, dann kommt immer Gestank raus. Ne? Aber dem mal auf den Grund zu gehen, dann muss man noch ein bisschen aushalten und dann mal, sag mal, wo kommt das her? Meistens liegt es an der Kindheit. Verletzungen. Und dann Lügen, die man glaubt, in die man sich reingefühlt hat, Muster, die mal reingegangen sind und so. Ne? Und da ist es total, ich brauche andere dazu. Ich brauche andere. Das ist ganz selten, dass der Herr mir das beim Fahrradfahren erklärt. Meistens durch andere Menschen. Er kann das auch, aber meistens durch andere Menschen. Okay, gut. So, nee, jetzt nehmen wir mal diesen anderen Packen. Bin ich richtig in der Kinderarbeit? Also in der Kindermitarbeit? Also hier lässt keiner Kinder für sich arbeiten. Sondern der arbeitet bei den Kindern mit. Das liegt an deiner... Also, ich finde es eine super, dass überhaupt einer sich sowas fragt, finde ich klasse, weil dahinter steckt, ich möchte Gott dienen. Ich möchte auch Menschen dienen. Ne? Ich möchte Menschen dienen. Ich weiß noch nicht, ob das gerade der richtige Platz ist. Aber da merkt man schon, da steckt die richtige Intention hinter. Hier möchte jemand etwas für Gott und für Menschen tun. Ne? Also nicht irgendwie so, um meine Kinder sollen sich gerne andere kümmern. Ne? Sondern ich möchte mich um andere Menschen kümmern. Das ist also, von daher ist schon eine ganz klasse Frage. Und jetzt ist so die Frage, sag mal, bin ich dort mit meiner Motivation, Gott und anderen Menschen zu dienen, zu helfen, bin ich dort an der richtigen Stelle? Und das würde ich sagen, das liegt an zwei Dingen. Einmal geht es um die Frage der Begabung. Also, was macht man in der Kinderarbeit? Da kann man ganz viele Dinge machen. Du kannst eine Pfadfinderarbeit machen. Dann gehst du mit den Kindern raus, baust Buden, staust einen Bach. Nee, das darf man, glaube ich, gar nicht mehr heute. Ne? Also lieber nicht machen. So, ne? Also, aber du machst irgendwas mit denen draußen. Ja, ganz toll. Und es ist deine Begabung, mit Kindern etwas zu unternehmen, Gemeinschaft zu fördern und so weiter und so fort. Vielleicht hast du eine andere Begabung, zum Beispiel zu lehren. Jetzt ist was anderes, ob du Erwachsene lehrst oder Kinder lehrst. Also Kindern etwas so beizubringen, dass sie sagen, hätte ich dir auch sagen können. So, ne? Also, dass sie es wirklich verstanden haben und dass es so in ihrem Denk- und Erfahrungshorizont hineinpasst. Also hast du eine Lehrgabe, dann wirst du mit denen keine Buden bauen. Okay? Vielleicht hast du eine Gabe zu basteln, dieses Handwerkliche zu machen. So, ne? Dann ist es eine Begabung, die kannst du in der Kinderarbeit einbringen. Du kannst mit denen auch singen. Dann brauchst du wieder eine andere Begabung. Also einmal ist es die Frage, was möchtest du in der Kinderarbeit machen? Und ich würde das eine erstmal sagen, sag nicht einfach erstmal Kinderarbeit, sondern was ist deine Begabung? Und dann gucken, was kann ich mit meiner Begabung eventuell mit Kindern jetzt machen? Jetzt sind wir bei dem Thema Kinderarbeit, weil du kannst eine Lehrbegabung haben. Jetzt kommen wir für Kinder oder für Erwachsene? Das ist die zweite Frage. Das ist eine Frage der Berufung. Also wo hat Gott dir eine Berufung geschenkt? Das ist relativ einfach. In der Kinderarbeit die Frage, magst du Kinder? Jetzt sagt jemand, ehrlich gesagt, ich habe 2 großgezogen, habe es knapp überlebt, die auch nur knapp mit mir, ist vielleicht nicht meine hochgradige Leidenschaft. Dann würde ich sagen, ja, also der mag schon Kinder, aber es ist jetzt nicht top. Dann würde ich sagen, nimm deine Lehrbegabung oder deine Bastelbegabung oder Musikbegabung und guck aber mal, wen du magst. Dann sagt jemand, ach, ich finde zum Beispiel Handwerker ganz toll, so erwachsene Handwerker finde ich ganz toll. Dann würde ich sagen, hey, wenn du die magst, mach doch was mit erwachsenen Handwerkern. Lehre die. Sing mit denen. Kann eine Herausforderung sein, aber... Hey, ich bin auch Handwerker. Noch welche Handwerker da? Hier, wir bekennen uns. Super, super. Meine Leute. Klasse. So, ne? Also ist immer die Frage, welche Begabung und welche Berufung. Wen magst du? Wenn du keine Kinder magst, mach keine Kinderarbeit. Ja? Magst du Jugendliche? Mach Jugendarbeit. Unbedingt. Und dann guckst du nach deiner Begabung. Also immer Begabung und Berufung. Okay? Hier habe ich eine Frage. Wie können wir noch mehr in der Kraft des Heiligen Geistes loben, so wie Jesus? Also Gott anbeten, noch mehr in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie Jesus. Was hat Jesus mal zu dem Thema gesagt? Wie sollen wir anbeten? Genau, im Geist und in der Wahrheit. Wo steht das? Bibel? Johannes? Oder 5? 4? Super. Johannes Kapitel 4, sagt da jemand. Drum prüfet alles und das Beste behaltet. Ist ein biblischer Vers, ne? Also Johannes Kapitel 4, also wahrscheinlich guckt da mal nach. Wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Diese Frage Geist und Wahrheit, gucken wir gleich, steht in einem Gegensatz, dass Jesus nämlich sagt, es geht nicht um den Ort. Weil Menschen damals und heute denken, ich muss den richtigen Ort haben, ich muss in der Kirche sein, da kann ich Gott anbeten. Und da sagte Jesus, nein. Weil das war die Diskussion vorher. Da sagte er, nein, 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 ihr seid ganz auf dem falschen Pferd. Ich sag mal, ob Kirche oder Autobahnbrücke, spielt keine Rolle. Im Geist und in der Wahrheit. Bei Gott erleben wir immer wieder, dass er den Schwerpunkt nicht auf die Form legt, sondern auf den Inhalt. Was heißt es, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit? Jetzt haben wir so ein paar Lobpreiser hier. Helf mir mal. Was heißt es, anzubeten Gott im Geist und in der Wahrheit. Hier einer aus dem Lobpreisteam. Ihr beschäftigt euch ja immer damit. Habt ihr eine Antwort? Dann versucht mal, wie ist eine Antwort. Ist an. Ja, ist an.
Okay. Das würde für mich bedeuten, dass ich ihm meine Qualitätszeit gebe, Hingabe, mich zur Verfügung stelle und mich ihm zuwende, meine Aufmerksamkeit ihm gebe und dann im Geist und in der Wahrheit mich damit beschäftige.
Was ich greife mal ein Wort auf, ihm meine Aufmerksamkeit schenke. Wenn ich einem meine Aufmerksamkeit schenke, dann ist mein Geist daran beteiligt. Ich treffe eine Entscheidung, wo meine Gedanken, meine Ausrichtung hingeht. Und ich glaube, das möchte Gott Jesus damit sagen. Erstmal, denkt nicht an Ort, sondern erstmal denkt an Gott. Richtet euch aus. Ja, euer Denken, euer Fühlen, richtet es aus. Und dann in der Wahrheit, es geht immer um Wahrhaftigkeit. Ich kann vor Gott nicht irgendwie treten und sagen, Gott, gibt es diesen alten Spruch, ne? Ich habe einen Strick geklaut oder so, ne? Und dann wird nachgefragt, und was hing an dem Strick dran? Ja, eine Kuh. Also da muss schon Gott sagen, Gott, ich habe eine Kuh geklaut. Dann bin ich wahrhaftig. Also ihm das Ganze zu sagen. So, wir müssen also Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, ausrichten, das ist ein spirituelles Erleben, auch ne, dieser Geist ist auch so ein spirituelles Erleben, und wahrhaftig vor ihm sein. Wie können wir noch mehr in der Kraft des Heiligen Geistes loben, Gott anbeten, so wie Jesus? Was ich uns Deutschen mitgeben würde, ist, mach es mit deiner Seele, mit deinem Gefühl. Das scheint jetzt zu widersprechen, dass wir es mit den Gedanken machen. Das war doch die Frage, warum heben wir die Hände, warum knie ich mich hin? Weil als Deutsche sind wir so gepolt, sagen, ja, bei Anbetung, bei Gott geht es um dogmatische Richtigkeiten. Er ist der dreieinige Gott, ist auch alles richtig. Aber bei Anbetung in Geist und in der Wahrheit, als ich begegne ihm so, wie ich mich fühle, wie werden die meisten Kaufentscheidungen getroffen, durch den Kopf oder durchs Gefühl? Die meisten Kaufentscheidungen werden über das Gefühl getroffen. Boah, ich will es haben. Warum auch immer, ja. Ja, ich tue dann immer so, als Männer sind wir dann super, ja, weil das ist auch günstiger als da und da habe ich ganz clever entschieden und so, ja, aber letztendlich wollen wir es haben und deswegen kaufen wir es. So, ne, und wenn dann noch so ein paar Extras geboten werden, auf die wir so abfahren, unser Bauch so abfährt, dann sind wir erst ganz bestimmt dafür, finden auch tolle Argumente, aber eigentlich, jetzt sagt Gott uns, hey, im Geist und Wahrheit, mach's mit deinem Gefühl. Ich kann hier, wir hatten heute so eine Phase, da wurde gesungen hier vorne, ohne, man merkte, das geht jetzt nicht um Text, das geht um Melodie. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann gebe ich meiner Seele, meinem Gefühl einfach freien Raum, meinen Gedanken, ich lasse die einfach laufen. Ich lasse die Züge los und sage, go, wo immer ihr hingeht, im Namen des Herrn, Geist und Wahrheit, ich lasse euch los, soll zu Gott und so. Und dann kommen mir irgendwelche Gefühle, dass ich denke, ah, ich bin so unsicher gerade, weil die Frage beschäftigt mich. So, unsicher, jetzt werde ich ehrlich, Wahrheit. Dann sage ich, Gott, weißt du, was du zeigst mir gerade, ich bin so unsicher in der Frage und das halte ich dir hin. So, damit ist das Pferd irgendwie auf die Wiese gekommen und jetzt lasse ich das nächste Pferd laufen. So, also ich gebe mich hin und dann kommen ein paar Gedanken, dann sage ich, Gott, du bist so klasse. War jetzt gerade mal nicht der Text, aber mein Gedanke, also singe ich das. Also wenn wir das Gefühl und die Körperlichkeit, ich knie mich auch hin, manchmal ich stehe auf, ich bleibe auch sitzen, ich schließe die Augen, mach die Augen auf. Also wenn ich das außen vor lasse, dann beschränke ich den Zugang Gottes auf so einen kleinen Raum. Aber Gott ist so groß und alles andere kriege ich nicht mit. Und dann denke ich immer, singen ist blöd. Ja, mach doch mal die Schleuse auf. Ne? Mach mal wirklich im Geist und in der Wahrheit. Komm ganz ehrlich, lass mal deine Gedanken laufen, deine Gefühle. Und auf einmal merkst du, ich habe immer wieder Leute erlebt in Lobpreis, die sind zum ersten Mal dabei, die müssen weinen. Und irgendwann nach einem halben Jahr sagen die mir das dann mal und sagen, ich war total geschockt, dass ich weinen musste. Ich wusste gar nicht, warum. Weil der Lobpreis, Geist und Wahrheit kam und auf einmal kamen Gefühle und auf einmal waren sie zu Tränen gerührt. Sie wussten gar nicht warum, aber sie waren genau im Epizentrum Gottes, der Gottesbegegnung. Geist und Wahrheit. Und da würde ich uns raten, wie können wir noch mehr, da kann man noch mehr dazu sagen, aber ich würde sagen, gebt eure Emotionalität, eurer Seele, euch ganz Gott hin. Im Geist und in der Wahrheit. Und wenn ihr weinen müsst, weint. Kann schockierend sein vielleicht, wenn man das zum ersten Mal erlebt, aber es ist total berührend. Ihr merkt, da kommt ein Kraftfluss raus. Wo möchte Gott uns ansprechen? Möchte Gott in unser Gehörgang rein? Das ist nicht das Hörinstrument bei Gott. Was ist das Gehörinstrument? Genau, Uwe zeigt schon. Das ist das Hörorgan Gottes in meinem Leben. Ich muss im Herzen spüren, in meiner Seele. Dann redet er. Und wenn ich dazu mache, gefühlsmäßig und so, höre ich ihn auch nicht. Denke ich immer, keine Ahnung. Ja, wenn ich sage, du darfst in mein Herz, Geist und Wahrheit voll reinkommen, dann fängt er an zu reden. Auf einmal kann ich ihn wahrnehmen. Okay, das war's. Ihr habt noch viele super Fragen. Nehmt eure Fragen mit. Sei es in den Lebenskurs, sei es einfach für euch, sei es in eure Kleingruppen. Da haben wir eine tolle Möglichkeit, über diese Fragen zu reden. Viele von uns haben Zweierschaften, das wissen manche nicht. Wir haben ganz bewusst unser Gemeindeprogramm terminlich entschlackt, nur alle 2 Wochen Gottesdienst und so, damit wir Zeit haben, persönliche Gespräche zu führen. Ich treffe mich seit Jahren immer mit unterschiedlichen Männern, alle 14 Tage, 1,5 Stunden, wie geht's dir, wie geht's mir, wir beten zusammen. Eine Tasse Kaffee oder so, ne? Und da kann ich diese Fragen lassen. Da kann ich sagen, ey, sag mal, bin ich richtig in der Kinderarbeit? Was denkst du? Ne? Oder als Frauen, macht ihr das als Frauen zusammen, sucht euch eine Frau. Das ist einer, also, tja, wie soll ich das sagen? Ich sag mal, ihr könnt mir ein Bein abnehmen, aber nicht das. Das ist auf die Länge der Jahre. Wer spricht mich denn auf meine Nörgelei an? Meine Frau natürlich. Nein, Mario nicht, aber so, ne? Also, so, ne? Und normalerweise hören wir das, das wollen wir nicht hören. Aber wenn mir der Olli das sagt, mein Freund sagt, Lutz, du bist ganz schön nörgelig geworden irgendwie, das geht nochmal anders an die Substanz. Ja? Und ruhig mal Zweierschaften wechseln. Weil die Antworten von Olli für mein Leben, die kenne ich nach 2-3 Jahren. So, ich bin gerade am Wechseln, Jürgen und ich wollen eine Zweierschaft machen, wollen uns jetzt diese Woche zum ersten Mal treffen. Der Jürgen wird wieder andere Impulse für mich haben. Ne? Der Olli hat sich vielleicht an meinen Nörgler schon ein bisschen gewöhnt, aber der Jürgen noch nicht. Und der hakt dann wieder nach. Ja? Und da nehmt eure Fragen mit. Und auf die wichtigsten Fragen gibt es nur eigene Antworten. Und noch ein Bibelvers zum Schluss aus Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Das wird prophetisch 700 Jahre ungefähr vorher auf Christus, auf den kommenden Messias hingesagt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist, und einer, jetzt werden ein paar Namen genannt, Name steht immer für Wesenszüge. Und ein Name ist wunderbarer Ratgeber. Mein Leben, in meinem Leben brauche ich wunderbaren Rat, der nicht von dieser Welt ist. Menschliche Weisheiten greifen alle zu kurz, teuflische erst recht. Ich brauche diese göttliche Wahrheit und Weisheit. Und hier ist derjenige, der prophetisch angekündigt worden ist und der nach 700 Jahren wirklich gekommen ist und erfüllt hat, er ist in Jesus der wunderbare Ratgeber. Ich kann ihn alles fragen und er hat auf alle diese Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, hat er wunderbaren Rat auf deine und meine Fragen. Von ihm wollen wir uns jetzt segnen lassen, stehen dazu auf und stellen uns damit ganz bewusst unter seinen Segen. Jesus, es ist so cool, dass es dich gibt, weil du derjenige bist, der Bescheid weiß. Du kennst die Vergangenheit, du kennst die Gegenwart und die Zukunft. Du weißt, was war, was ist und was kommen wird. Bei dir gibt es keine kurzfristigen Antworten, die nicht halten, die morgen schon nicht mehr, schon überaltet sind. Keine Pauschalantworten, die so einfach mal so allen gesagt werden. Sondern deine Wahrheit ist immer persönlich. Und deine Wahrheit hält, sodass wir uns jetzt entscheiden können und in 10, 20, 30 Jahren immer noch die Früchte ernten und sagen, es war eine super Entscheidung. Es hat sich gelohnt. So segne euch der Herr mit den richtigen Fragen und mit den eigenen, seinen eigenen Antworten für dein Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Genießt noch den Tag, die Woche. Alles Gute.